Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool?
Vor 5, 6 Jahren, dann ging es mir psychisch auch schlechter, dass ich ein Management in den USA hatte, was dann auch irgendwie einen Druck aufgebaut hat. Und da habe ich ganz schnell draus gelernt, dass ich das alles nicht brauche und habe mein Leben umgestellt. Oder ich musste es sogar für mich gesundheitlich umstellen, um halt diesen Druck gar nicht mehr zu haben. Und jetzt bin ich, so wie ich jetzt ist, extrem glücklich.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? In diesem Sinne treffe ich seit einigen Monaten regelmäßig inspirierende Menschen, die auf dem Weg sind. Ihr Wie und ihr Warum im Leben bereits gefunden und sich persönlich und beruflich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an, macht sie glücklich und gibt ihnen Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? André Tanneberger, alias ATB, hat die letzten 25 Jahre überwiegend in Flugzeugen, auf den Bühnen der Welt oder im Studio verbracht. Seit sein internationaler Hit 9 PM Ende der 90er Jahre als erster Trance-Song überhaupt die Nummer 1 der englischen Singlecharts knackte und in vielen weiteren Ländern in den Top 10 landete. Es folgten weitere Hitsingles, erfolgreiche Albumproduktionen und Tourneen und Festivalauftritte auf so ziemlich jedem Kontinent. Jahre als Resident DJ im legendären Marquee Club in Las Vegas und immer wieder das Bestreben, auch kreativ nicht stehen zu bleiben und sich sowohl musikalisch als auch als Mensch treu zu bleiben. In diesen Wochen avanciert das 2021er Remake seines Classics 9 PM zu einem fast noch größeren Hit als das Original und steigt gerade weltweit Richtung Top 10 auf allen Streaming-Portalen. Diesmal als Feature gemeinsam mit dem deutschen Produzenten Topic, dem schwedischen Sänger A7S, sowie einer Melodie, die nach eigenen Angaben irgendwie nicht totzukriegen ist. Wir sprechen über seine Definition von Glück und Erfolg, Leben mit Veränderung, Struktur, Freundschaft und wie es gelingen kann, im Musikgeschäft unprätentiös und mit Freude alt zu werden. Lieber André, 3 Fragen von Elvis. Wir beiden hier über das Internet verbunden. Und trotzdem möchte ich mit einer 4. Frage anfangen. Hattest du schon einen Friseurtermin?
Den hatte ich tatsächlich. Und direkt schon am 2. Tag nach der Eröffnung, war es ja nicht, also nach, sagen wir mal so, nach der Friseuröffnung.
Also einen ganz legalen Termin.
Ganz
also
legalen so, Termin, so ja. Ich hab aber illegale Sachen vorher gemacht, aber wenn man sich selbst die Haare schneidet, ist das illegal oder ist das legal?
Nee, du darfst dann, Ja. Ne? Also, hast du da so ein YouTube-Tutorial dir angeguckt?
Nee, also ich kann das, ich kann mir sogar die Seiten besser schneiden als der Friseur. Weil ich sehe das ja ganz gut. Ich nehme da einfach einen Rasierer, also mit dem Kurzhaarschneider und gehe mir über die Seiten. Und oben kann ich die auch wegmachen, aber es sieht dann hinten irgendwann wirklich ganz schlimm aus. Man hat halt wirklich so eine oben kurz, Seiten kurz, aber hinten werden sie immer länger.
Hast du selber geschnitten eine Zeit lang jetzt?
Ja, also das sieht auch tatsächlich von vorne sieht man das gar nicht. Also ich kann Interviews geben von vorne, sieht alles gut aus. Nur wenn ich mich auf die Seite drehe, sah es dann wirklich schlimm aus. Und einen Fehler wollte ich nicht machen. Letztes Jahr hatte ich dann wir hatten ja letztes Jahr auch schon Lockdown, meine Frau hinten schneiden lassen und das, da gibt's Bilder von, das mache ich besser nicht nochmal.
Ja, ich habe halt die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, als es da darum ging, vielleicht einfach ist jetzt der Zeitpunkt, um mal was Neues auszuprobieren. So nicht immer gleich, weil man geht ja jahrelang zu der Friseurin meines Vertrauens und das ist ja immer das Gleiche. Also im positiven Sinn ist ja super und es ist ja auch immer schön und man fühlt sich hinterher auch irgendwie gut so. Aber ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt das Jahr, was Neues auszuprobieren. Aber gut.
Ja, ich glaube, es gibt bestimmt viele, die gesagt haben, jetzt ist doch mal wirklich die Kurzhaarfrisur, also mal wirklich mit dem Rasierer ganz oben über die Glatze zu gehen, das wäre vielleicht auch für manche eine Möglichkeit gewesen. Ne? Also waren wir auf jeden Fall gut raus. Also den Rasierer einfach oben anzusetzen, ist natürlich eine einfache Möglichkeit.
Ne? Ich sehe dich hier gerade auf dem Bildschirm vor mir. Ich kann sagen, wir haben uns lange nicht in Natura gesehen. Und das ist sehr, sehr schade. Und ja, das steht ja auf unserer To-Do-Liste auch ganz weit oben. Ich kann aber von hier aus sagen, und ich glaube auch, dieses Computerbild täuscht mich nicht, dein Haarwuchs ist nach wie vor jugendlich, geradezu jugendlich.
Absolut.
Insofern, ich mache mir überhaupt keine Sorgen.
Ich muss mir oft vorwerfen lassen, dass ich meine Haare färben würde, weil mein Bart so ein bisschen grau ist. Und da würde man ja normalerweise annehmen, dass dann oben auch grau wird. Aber es ist tatsächlich nicht so. Mein Vater ist 75 und er hat tatsächlich auch noch nicht alles oben grau, obwohl sein Bart auch grau geworden ist. Also ich möchte ja, mit diesem Vorurteil mal aufräumen. Ich färbe mir meine Haare nicht. Aber was ich sagen kann, ich färbe mir ab und zu den Bart ein bisschen, damit das halt nicht so auffällt.
Machst du wirklich?
Und ganz leicht nur. Ganz leicht nur unten, weil da so ein paar ganz weiße Stellen sind und das mag ich nicht. Und die färbe ich dann so ein bisschen nach.
Ja, gut, dass du mich jetzt hier gerade nicht siehst.
Ja, das sieht dann ganz schlimm aus, wenn man das sehen würde. Also da ja, bin ich schon Profi drin.
Auch daran kenne ich mich aus. Sagen wir mal, André, im Moment ist ja so, dass egal, welche Playlist man auf Spotify anmacht oder auf den anderen Anbietern, also nicht nur die elektronischen Tanzmusik-Playlists, sondern egal, welche Pop-Playlist, ja, man kommt an deinem Lied nicht vorbei. So. Und was hast du dir dabei eigentlich gedacht und was passiert da gerade?
Erzähl mal. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht?
Was hast du dir damals dabei eigentlich gedacht?
Also
erzähl
ganz
mal, was geht gerade ab?
Frage ich mich oft wirklich, was habe ich mir damals bei dieser Melodie gedacht? Denn ich habe eine lange Zeit letztes Jahr im Lockdown darüber nachgedacht, warum diese Melodie eigentlich nicht stirbt. Und mit stirbt, meine ich gar nicht so negativ, sondern die bleibt im Kopf. Und ich bin, glaube ich, der Mensch, der die so oft gehört hat, dass sie eigentlich wirklich aus den Ohren rauskommen sollte. Ich habe die bei jedem Gig gespielt. Ich habe die damals natürlich en masse gehört, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch öfter mal Mixe für mich gemacht habe, irgendwie zum Spielen, für Live-Auftritte. Und diese Melodie hat einfach irgendwas in meinen Augen oder in meinen Ohren, dass sie nicht stirbt. Und hat mir irgendwie so die Idee gegeben, ganz ehrlich, wenn die Melodie doch einfach noch so präsent ist und auch jedes Mal die Leute noch durchdrehen, wenn ich sie irgendwie spiele, dann lasse mich doch einfach mal in die heutige Generation rüberholen. Und das war eigentlich so der Grundgedanke zu sagen, ganz ehrlich, nicht weil mir die Ideen ausgehen oder irgendwas, ich wollte einfach die Melodie nochmal aufleben lassen. Und deswegen war ja auch der Grundgedanke jetzt nicht zu sagen, einfach nur eine Coverversion oder einfach nur ein Remix, sondern einfach nochmal ganz neu an die Nummer rangehen, mit einer Zusammenarbeit und dann eine neue Nummer draus schreiben. Ja. Eine Full-Vocal-Nummer. Und ja, aus dieser Schnapsidee ist dann tatsächlich Realität geworden. Und dass das Ganze jetzt so unfassbar abgeht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Oder ich habe es natürlich gehofft. Und für mich ist es ein unfassbar schönes Gefühl, dass so das Baby, das mich eigentlich mein ganzes musikalisches Leben lang oder einen ganz großen Teil davon begleitet hat, jetzt wieder dafür sorgt, dass ich mich freuen kann oder dass ich im Auto sitze und meine eigene Musik im Radio hören kann. Und das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich an wie ein Neustart wieder.
Ja. Ja, ich glaube, so dieses letzte Jahr war für viele von uns auch so dieses, zwangsläufig mal ein bisschen Resümee ziehen und so ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Was ist da eigentlich passiert in diesen letzten Jahren? Und worauf kann ich mich noch verlassen? Und was passiert, wenn es wieder losgeht? Und zum einen, was mich daran ebenso fasziniert, weil ich auch einen Teil deines Weges hier und da immer mal so begleiten durfte, im Studio und sogar auf der Bühne, wie großartig es irgendwie ist, dass sich zum einen natürlich erfolgsmäßig, aber auch so generationsmäßig da so ein Kreis schließt. Das ist auf einmal so, das ist echt lustig, dass meine Kinder, als damals irgendwie der Song neu rauskam, habe ich ihn erstmal laufen lassen, morgens und freitags, New Music Friday ist das quasi bei uns in der Küche dann immer so, weil eben kurz die neuen Tracks hört und ich so, ja, pass auf, jetzt kommt gleich was Besonderes. Und die sind total abgegangen so und die sind 5 und 8.
Ja.
Und dann auch so, ey, die sind schon sehr selektiv. Die sind da schon, nee, nochmal. Da hab ich gesagt, pass auf, ich kann euch jetzt gleich mal ein paar Fotos zeigen.
Ja.
Und das ist etwas, was ich halt so faszinierend finde. Was wäre, wenn jetzt gerade nicht Pandemie wäre und du hast gerade einen globalen, das kann man so sagen, einen globalen Hit? Wärst du jetzt im Flugzeug oder was wäre jetzt gerade los?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir schon fast gedacht, ich bin ja so ein bisschen froh. Das darf man so gar nicht sagen. Ich habe da schon mal wie man so schön heutzutage sagt, einen Shitstorm geerntet, weil ich mal irgendwann auf Instagram geschrieben habe, aufgrund, dass ich ein Baby bekommen habe letztes Jahr, dass ich was Gutes aus der Pandemie ziehen kann. Das ist ja... wenn man für sich etwas Gutes daraus zieht, dass ich vielleicht mal wirklich weniger unterwegs bin und dadurch die Möglichkeit habe, meinen Sohn aufwachsen zu sehen, gerade im ersten Jahr, wo so viel passiert, finde ich, das kann man sich das für sich ja positiv nehmen. Und das hat natürlich manchen so sauer aufgestoßen. Eine Pandemie kann nie was Gutes sein, da sterben Menschen und. Aber ich glaube, das kann man mal zur Seite stellen und jeder so, kann ja für sich herausfinden oder heraussuchen, was die Pandemie vielleicht, ja, was er für sich daraus ziehen kann, vielleicht auch Positives. Und so habe ich das eigentlich gemacht und so kann man das vielleicht auch sehen. Und deswegen habe ich gar nie so viel darüber nachgedacht, was wäre denn jetzt, wenn die Pandemie nicht wäre? Weil ich glaube einfach, wenn die nicht gewesen wäre, würde es die neue 9PM-Version jetzt wahrscheinlich gar nicht geben und dann würde ich mir gar keine Gedanken darüber machen, muss ich die jetzt promoten? Also es hat ja alles im Leben so seinen Sinn, wie alles läuft. Und ich bin auch bis jetzt wirklich ganz glücklich darüber, dass ich nicht so viel unterwegs bin. Und ich hatte das eigentlich auch schon die letzten Jahre irgendwann mal so geplant, zu sagen, ich war jetzt 20 Jahre immer on the road, getourt und. Und irgendwie wäre es mal schön, mal ein Jahr oder anderthalb Jahre mal Auszeit zu nehmen. Und dass das jetzt so plötzlich passiert, hätte ich mir wahrscheinlich auch anders gewünscht, weil ich glaube, so eine Auszeit wäre irgendwie was Schöneres, wenn es nicht auf Zwang passieren würde, aber das Timing ist für mich persönlich, kann ich nur sagen, einfach wirklich sehr schön, weil ich jetzt wirklich die Möglichkeit habe, meinen Sohn aufwachsen zu sehen, trotz des Erfolgs. Also man kann auch wirklich viel Promotion machen zurzeit über Zoom, genau wie wir das jetzt auch gerade machen. Es geht halt viel, aber auf der anderen Seite vermisse ich natürlich unfassbar die Bühne und den Song zu präsentieren. Und ich glaube, es geht natürlich sehr vielen Künstlern so. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel Topic, mit dem ich den Song gemeinsam gebastelt habe. Er hat einen riesen Hit mit Breaking Me und er hat jetzt, ich glaube, der hat den einmal im Autokino gespielt irgendwie und hat einfach gar nicht die Möglichkeit, das mal so ja zu genießen, wie das eigentlich als Künstler ist, auf der Bühne zu stehen und in die leuchtenden Augen der Leute oder die Arme oben zu sehen oder überhaupt das präsentieren zu können. Und das ist schon eine ganz schlimme Sache irgendwie.
Naja, zumal es ja vor allen Dingen eben auch so die neue Generation der Künstlerinnen und Künstler ist. Also du hast das natürlich alles irgendwie schon mal gehabt. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn du zurückblicken würdest, hat es, seit du aktiv auflegst, wahrscheinlich kein Jahr gegeben, wo du so wenig Auftritte hattest. Hattest du quasi ein durchgeplantes Jahr, was dann mehr oder weniger so Stück für Stück nach und nach abgesagt wurde? Oder wären da eher erst Sachen nach und nach gekommen? Wie ist es bei dir?
Also es ist ja schon so, dass man natürlich Anfang des Jahres oft immer oder versucht, einen Plan zu machen und dann trotzdem im Laufe des Jahres dann Festivals dazukommen und Clubs. Also man kann sich eine Roadmap stecken und es war eine US-Tour geplant und es war auch eine China-Tour geplant. Und genau als die China-Tour habe ich auch in dem Moment abgesagt. Also das war damals noch tatsächlich so, dass es in China gerade grassiert hat und ich mir gedacht habe, da muss man jetzt nicht gerade hin, man weiß ja nicht, was daraus entsteht. Aber das wurde dann nicht nur von meiner Seite abgesagt, sondern auch von der chinesischen Seite und das war dann auch tatsächlich genau in den Wochen, wo dann auch die Fluggesellschaften so gesagt haben, wir fliegen nicht mehr nach China. Und also es ging ja dann Schlag auf Schlag und da wurde eigentlich alles abgesagt, was zukünftig da noch lag. Und nur hätte ich tatsächlich damals gedacht, das würde alles ein bisschen schneller gehen. Wie wir alle wahrscheinlich. Ne? Es hat ja keiner gedacht, dass wir jetzt tatsächlich ein Jahr später haben und eigentlich noch genau in derselben Lage sind und die Perspektive ja vielleicht ein bisschen klarer ist, dadurch, dass wir Impfstoffe haben, aber auf der anderen Seite nicht wirklich Land in Sicht ist, weil man einfach keine klare Roadmap hat. Und das nervt natürlich. Und wir als Künstlerseite sind natürlich, oder alles, was mit Kultur und Kunst zu tun hat und Bühnenaufführungen, sind natürlich ganz, ganz am Ende des Zeitplans. Und das tut natürlich doppelt so weh.
Ja, ich habe nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also auch so die Dinge, die ich so mit dir erleben durfte, das waren zwar häufig dann eben auch eher, ja, große Bühnen, große Hallen in Polen waren wir, vielleicht kommen wir da später nochmal zusammen. Wir waren in Kiew. Gerne. Wir haben in Rumänien, in Bukarest große Open-Air-Shows da gespielt. Und du natürlich das ganze Jahr. In Amerika tourst du sowohl durch die Clubs als auch eben durch die Hallen, wo wir dann auch schon mal zusammen gespielt haben, sogar mit Band. Das, was du machst, lebt natürlich von der Enge auch. Ne? Es lebt davon, dass man sagt, okay, ich mache den Club jetzt nur drittel voll und dann ist es trotzdem schön. Das kann man ein, zweimal machen wahrscheinlich, aber ich denke, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, hat ja immer was mit dem, auch dem Kontakt der Menschen untereinander zu tun. Also das ist ja nicht irgendwie ein sitzendes Publikum, oder? Also wie ja, genau, siehst du, hast du da so eine hast du da für dich so eine Aussicht? Würdest du sagen, im Herbst geht das wieder oder es geht in verschiedenen Territorien?
Da sagst du genau das Richtige. Es wird ja so oft gerne über Perspektiven geredet und ja, dann haben die Veranstalter gewisse Konzepte, die sie da vorbringen und dann werden Studien gemacht von Auftritten, wo die Leute dann sitzen zwischen Glasscheiben und werden gesonderte Eingänge, gesonderte Ausgänge und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, davon Normalität reden zu wollen oder dass da ein gutes Gefühl wiederkommt. Ich glaube, die Normalität ist gerade bei Festivals oder bei Auftritten oder bei Clubs erst dann erreicht, wenn es so ist wie früher, wie du schon gesagt hast, wenn es eng ist. Leute, der Mensch ist dafür geschaffen, zusammen zu feiern, nah zu stehen. Der wird nicht auf Stühlen sitzen wollen und dann mit Scheiben getrennt nicht mal mit anderen Gruppen reden dürfen. Das kann es einfach nicht sein und das wird auch nicht die Zukunft der Auftritte sein, auch wenn Veranstalter natürlich versuchen wollen, da irgendwie so Verluste vielleicht ein bisschen zu minimieren, aber das wird in meinen Augen nicht funktionieren. Die Menschen wollen in völliger Freiheit miteinander tanzen, wollen in völliger Freiheit miteinander kommunizieren und dafür ist der Mensch auch gemacht und man kann einfach nur hoffen, dass das durch Impfstoff ja, Strategien oder dass wir dadurch irgendwann wirklich die komplette Freiheit wieder bekommen. Ich glaube, ich spreche da für viele, wenn ich sage, ein richtiges, normales Gefühl werde ich erst wieder haben, wenn ich durch die Stadt gehe oder und keiner mehr Masken trägt. Und wenn wir einfach keine Masken mehr tragen müssen, weil erst dann wird es so weit sein. Und auch, wie schlimm ich das Wort, auch wenn es zurzeit angebracht ist, Abstand halten finde, weil der Mensch ist einfach nicht zum Abstand halten gemacht. Wir brauchen Nähe, wir sind Herdentiere. Und ich finde es ganz schlimm, immer wieder über Abstand halten zu reden und dass Menschen vermissen immer mehr und immer mehr Nähe und psychologisch ist das ein riesiges Problem. Und ja, wir können einfach nur hoffen und ich jetzt natürlich von Künstlerseite, dass wir diese ganz normalen Auftritte auf Festivals, in Clubs so wieder erleben, wie es früher war. Alles andere wird keine Normalität in meinen Augen sein.
Ja, okay, ich gebe dir natürlich total recht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt wahrscheinlich diese Dinge, die Corona-Regeln umso genauer einhalten, damit das irgendwann wieder alles möglich ist.
Genau.
Das glaube ich halt schon. Also, ich glaube, das ist auch ein langes Thema, worüber man sprechen kann und es gibt natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse. Ich habe immer so Phasen, da gucke ich oder höre oder lese kaum aktuelle Nachrichten.
Was sehr schlau ist in meinen Augen. Das ist
ja, ich meine, auch das ist ein Trigger. Man wird immer wieder so angetriggert, wo man merkt, so, ey, nee, ich möchte jetzt aber was wissen und vielleicht verbirgt sich irgendwo auch was Hoffnungsvolles hinter der nächsten Zeile. Darauf hofft man natürlich auch so ein bisschen wie die Timeline Social Media.
Das ist ja das, worauf die Medien zählen. Die ganzen Überschriften zielen ja darauf. Ich meine, schlechte Nachrichten will ja keiner lesen. Also wird man eigentlich doch immer wieder zum Handy, zum Griff, zu den Nachrichtenportalen gedrängt von sich selbst, weil man einfach gute Nachrichten, weil man irgendwas Positives lesen will, was aber irgendwie nie so ist. Und man wird nur ab und zu mal mit positiven Sachen gefüttert, um kurz danach wieder mit negativen Sachen gefüttert zu werden. Deswegen ist es in meinen Augen eigentlich sinnvoll, die Medien irgendwie so weit es geht zu meiden, wenn man sich psychologisch irgendwie nicht ganz so sehr schaden will. Weil ich glaube, das kann jeder bestätigen, das kann ich bestätigen, ich kann es in der Familie unter Freunden bestätigen. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, je mehr man in den Medien rumwühlt, desto schlimmer wird das irgendwie psychologisch. Und deswegen muss man einfach, ich meine, ich predige das jetzt und schaue wahrscheinlich gleich wieder in die Nachrichten, weil man einfach immer die Hoffnung hat, man hört was Positives. Und das kann man sich wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich ganz menschlich, dass man das gerne möchte.
Stichwort Positives, du hast es eben schon gesagt, im letzten Jahr bist du Vater geworden.
Ja.
Ein kleiner Sohn, eine kleine Familie.
Genau. Hätte ich nie gedacht. Habe ich gedacht, es ist schon zu spät. Aber jetzt bin ich unfassbar froh und dankbar, dass es doch passiert ist irgendwie und alles, wie meine ganze vergangene Geschichte gelaufen ist, dass das jetzt so, ja, so einen positiven Verlauf genommen hat.
Also du warst unterwegs, du hast große Erfolge gehabt, du bist durch die Welt getourt, du hattest natürlich auch große Erfolge in Deutschland, aber wenn ich das so sagen darf, eigentlich eher im Ausland. Vor allen Dingen, sagen wir so, etwas nachhaltiger und über mehrere Jahre. Und zwar dann war da vor allen Dingen einige osteuropäische Länder, aber es war eben auch China. Es war dann immer mal, wo ich hörte, ach ja, ich bin in den nächsten Wochen in Indien. Stimmt doch, oder? Du warst aber in Indien, bist du mal getourt.
Ja, ja.
Was
ja.
mir für dich immer gar nicht so vorstellen konnte, ehrlich gesagt. So. Ja. Aber du hast es halt auch ausprobiert und du hast es gemacht. Wie viel davon, also was mich so ein bisschen... brennend interessiert, kann ich ruhig so sagen, ist, du hast vor über 20 Jahren einen Welthit gehabt, so. Mit einem Song, der jetzt gerade wieder ein Welthit ist und wird und gerade noch wächst. Jetzt, wo wir sprechen, Anfang März, wer weiß, wann wir dieses Gespräch genau ausstrahlen. Mal gucken, was noch in den nächsten Tagen passiert. Aber wie gesagt, die Kurve zeigt da sehr nach oben. Okay, dazwischen liegen 20 Jahre André Tanneberger mit allen Erfahrungen, allen Ups und Downs, allen großen Erfolgen und vielleicht auch kleinen Tälern. Hättest du dir das so vorgestellt oder aus der heutigen Sicht so, was würdest du dem André vor 21, 22 Jahren sagen, wenn du ihn mal kurz irgendwie so zu fassen kriegen würdest?
Also da kann ich ganz klar sagen, es ist ja so, dass viele auf ihr Leben zurückschauen und dann immer an bestimmten Stellen sagen, da hättest du das anders gemacht, da hättest du das anders gemacht. Und ich kann bei mir eigentlich zu 100% sagen, gut, dass ich alles immer so genau gemacht habe. Also ich bin nie traurig, auch wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder, Ich kann mich erinnern an meine Sequential One-Zeit. Das ist, du sagtest ja zum Beispiel in Deutschland war der Erfolg dann mit ATB, das ist ja dann wirklich irgendwann nach unten gegangen. Und ich war ja damals als Sequential One schon andauernd in den Medien, damals als MTV Viva noch gab und die ganzen Sachen. Und das war ja extrem viel. Dann wurde das mit ATB auch noch eine ganze Zeit ganz extrem. Und dann ist es irgendwann mal abgeflacht. Und dann wurde es plötzlich international ganz groß. Und Da war dieser Moment, als Sequential One plötzlich aufhörte, erfolgreich zu sein, und dann kam ATB. Und ich habe immer so dieses Gefühl bei mir, dass ich, bei mir kommt immer so ein Moment, wo ich fast so ein bisschen resigniere und sage, naja, jetzt weiß ich da nicht mehr weiter, jetzt bastel ich einfach mal drauf los, aus dem Bauch heraus. Und da entsteht immer irgendwas. Und ich würde fast sagen, dieses Ding, das 9PM jetzt nochmal kommt, habe ich schon lange gefühlt. Ich habe immer so ganz bestimmte Sachen, die ich vom Bauch her aus fühle und die muss ich dann nur umsetzen. Ah, okay. Und dann habe ich eine Riesenhoffnung, dass das so funktioniert, wie ich es mir im Kopf vorstelle. Und dass es jetzt tatsächlich so funktioniert, gibt mir einfach wieder die Sicherheit, immer aus dem Bauch heraus Sachen zu machen, die vielleicht auch sich im ersten Moment erstmal so ein bisschen... nicht gut anfühlen, oder es gab auch viele, die gesagt haben, nein, pack das nicht an, das war dein großer Hit, das ist ein Classic irgendwie, und das kann auch aussehen, als hättest du keine neuen Ideen mehr oder so, aber ich hatte irgendwie das ein gutes Gefühl dabei. Aber das zu wissen oder dieses Gefühl zu haben, das kann gut funktionieren, heißt trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem überrascht ist, wie dass es jetzt plötzlich wieder so losgeht. Also ich kann es gar nicht realisieren und bin auch immer ein Freund davon gewesen, so einen Riesenerfolg nicht 100% zu realisieren oder wahrzunehmen. Mhm. Weil ich konzentriere mich dann immer eigentlich jetzt schon wieder weiter auf eine Nachfolgesingle oder wie soll es weitergehen, weil ich das nicht mag, dass man sagt, naja, jetzt hat er das aufgewärmt, hatte keine Ideen mehr oder wie auch immer, sondern will gleich wieder was Neues präsentieren. Also ich schaue gerne nach vorne und bekomme den derzeitigen, ja, das, was da gerade passiert, natürlich glücklich macht es mich glücklich, was da passiert, aber es ist nicht so, dass ich es richtig realisieren will. Ich muss mich mal an einen Spruch, der mich mein Leben lang als Künstler so ganz fest stabil gehalten hat, wie ich denke über Erfolg denke, dass man halt immer die Bodenhaftung nicht verliert. Mhm. Ich kann mich erinnern, das ist sehr viele Jahre her, da habe ich war ich bei einem Fotografen, ich glaube in Köln, sehr sehr bekannter Fotograf, der alle möglichen Stars fotografiert hat, und er hat sich sehr gefreut, dass ich irgendwie so pünktlich gekommen bin und so ganz normal war irgendwie, und er hat mir halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen erklärt, wie viele, was er halt welche Stars der so fotografiert hat und wie die sich halt so teilweise benehmen. Er hat nicht immer Namen genannt, aber er wusste auch halt auch, dass oft gerade Leute, die jetzt gerade mal ganz schnell einen Erfolg haben, junge Leute, irgendwelche Boybands, viele fotografiert und so. Und die waren halt immer ganz, ganz schnell, ganz komisch und haben eine Botenhaftung verloren. Und er hat mir von einem erzählt, hat mir von der Drummer aus den 80ern auch selbst gesungen, Phil Collins. Phil Collins. So, jetzt will ich. Ja. Also, so, und er hat mir gesagt, er hat ihn so fasziniert, und das ist mir immer in meinem Kopf geblieben, der ist pünktlich gekommen, kurz vorher, hat gefragt, irgendwie, als es um Essen ging. Also er war der down-to-earthest man, den er sich je vorstellen konnte. Und so unfassbar nett. Und er hat ihm dann noch einen Spruch gesagt, ganz ehrlich mit dem Erfolg, in dem Moment, wo du glaubst, dass alle Menschen dich lieben, die da stehen im Publikum oder wie auch immer, dann hast du verloren, dann ist es vorbei. Das habe ich mir immer...
Ist das nicht interessant?
Das habe ich mir immer zu Herzen genommen. In dem Moment, dass ich wirklich das glaube, dass ich jetzt den Riesenerfolg habe und dass jeder mich liebt, das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, es geht hier um Musik, man findet mal einen Song geil, aber wenn ich morgen nicht mehr bin, dann gibt's Milliarden andere Künstler und dann ist die Musik da und. Und das habe ich mir immer, diese Unwichtigkeit ist ganz wichtig, dass man sich selbst seine eigene Unwichtigkeit anerkennt. Selbst wenn man mal vielleicht wichtig zu sein scheint, jetzt gerade in der Musikwelt, weil man in Playlisten ist oder weil man Platten verkauft oder wie auch immer. Aber ich versuche immer meine Unwichtigkeit mir selbst klar zu machen, weil man ist einfach unwichtig in der Musikwelt, in der normalen Welt, wie auch immer. Aber wenn man sich in dieser Unwichtigkeit für sich selbst glücklich sein kann, dann fühle ich mich geborgen in der Welt. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, aber...
Ich habe es verstanden. Ich weiß genau, was du meinst. Ist es nicht irgendwie spannend? Ja, also ich meine, für mich kamen gerade so zwei Bilder auf. Also einmal sagtest du vor allen Dingen, wenn du Sachen visualisierst vor deinem inneren Auge und auch ganz, ganz pragmatisch, dann hat das bei dir immer einen musikalischen Hintergrund. Also wenn du sagst, so, ich glaube, ich weiß, wie die Nummer sein kann. Ich weiß, wie sie auch als Remake, weil wir reden ja nicht von irgendeinem Aufguss, sondern wir reden ja von einer Sache, wo man halt merkt, da ist was Neues sogar noch hinzugefügt worden. So, also Gesang, der noch gar nicht da war, Beats, die anders waren. So. Und es ist trotzdem so, dass dann die Melodie kommt. So, und man denkt, alles klar. Tja, das kannst du nicht planen, das kannst du am Reißbrett nicht machen. Klar, hätte jetzt vielleicht auch eine andere Melodie in dem Moment kommen können, aber es passt so. Also produktionstechnisch, Songwriting, alles, was da on top noch passiert ist bei euch, total auf den Punkt, aber eben true to the original.
Absolut. Also ich bin eigentlich so daran gegangen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese Gitarrenmelodie geschrieben, bin jetzt gar nicht in 1997 oder 96, sondern ich bin in 2020 und nehme diese Gitarre und schreibe nochmal einen Song ringsrum. Und genau so ist es eigentlich passiert. Und bei mir entsteht ja Musik tatsächlich vorher im Kopf. Oft, wenn ich einen Remix mache oder einen Song schreibe, dann habe ich den schon vorher im Kopf rumhängen und muss den nur noch rausproduzieren. Also ich produziere das nach, was ich
immer. So habe ich dich kennengelernt. Das hat mich immer so fasziniert. Ja. Aber du weißt, was ich eben noch sagen wollte, nur ganz kurz. Heutzutage ist es ja doch aber auch, und das hast du ja wahrscheinlich auch festgestellt, als es darum ging, okay, wie gehen wir das Ding jetzt promotiontechnisch an, dass man sagt, okay, klar, das Musikalische muss schon stimmen, so, es muss schon alles da sein, aber es geht natürlich auch noch um andere Sachen. Das heißt, kommen wir auf die Playlisten, werden die Algorithmen richtig gefüttert, sodass das Ding dann eben auch dahin geht. Ich meine, du hast vorher auch irgendwie, fließt nach Polen, kriegst eine goldene Platin-Schallplatte, da drüben läuft irgendwie den ganzen Tag nur ATB im Jugendradio. Mhm. Kommst du in Deutschland und man merkt in bestimmten Jahren, wow, 1Live wäre schon klasse. Radio Sputnik oder wie sie alle heißen, Jugendsender, ja, Enjoy und so weiter. Wäre schon cool, da auch mal wieder stattzufinden. Die Jahre ziehen so ein bisschen ins Land. Es kommen so neue Künstlerinnen und Künstler nach, ist ja völlig klar. Aber das heißt, du hast musikalisch gedacht. Und wenn Phil Collins sagt so, wofür möchte ich denn irgendwann mal bekannt sein, dann, also muss man sich doch auch selber fragen, oder ich denke mir das gerade so, es ist doch viel schöner, wenn irgendwann die Leute mit mir assoziieren, die Songs kennst du alle und der Typ ist richtig nett. Und zwar nett im Sinne von auf allen Ebenen. Höflich, respektvoll, wertschätzend, so.
Ja, denn eine ganz komische Sache, dass man irgendwie sich so freut, wenn ein Mensch Erfolg hat, irgendwie, gerade oft im Musikbereich, und man dann fast immer erstaunt ist darüber, oh, der ist ja sogar nett. Und das ist ja so ein Quatsch. Ich meine, wenn jemand in der Bäckerei arbeitet, geht man davon aus, dass er nett ist, irgendwie Verkäufer, wie auch immer. Aber warum ist man als Musiker, muss man da gleich Lob für ernten? Ach, guck mal, der ist so normal. Und das finde ich ganz schlimm, wenn das jemand zu mir sagt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Und auch wenn ich jetzt Musik mache, was ändert das denn an der Tatsache? Und das habe ich immer vor mir herumgetragen. Ich denke einfach, das sollte doch völlig normal sein, egal was jemand erreicht. Und wenn jemand einen riesen Verdienst für die Welt macht oder Politiker ist oder amerikanischer Präsident, wie auch immer, oder gerade eine Nummer eins hat, am Ende soll man doch Mensch sein und da sollte es eine Grundverständlichkeit sein, dass man einfach erstmal nett ist. Ne? Und
ja, aber hat das nicht auch viel mit dem Umfeld zu tun? Also ich meine, es ist ja so, also da wirst du ja auch kennen, beziehungsweise, ja, vielleicht projiziere ich das jetzt auch einfach nur. Es ist halt ein großer Erfolg da, in deinem Schlepptau arbeiten Menschen für dich, die durch dich Geld verdienen. Das geht von der Plattenfirma übers Management, übers Booking, keine Ahnung, wenn du mit Firmen, Sponsoring-Deals, Werbung, was auch immer du alles so machst. Ist da natürlich eine Kette, die letztendlich auch davon profitieren wollen und auch da vielleicht rein investieren. So. Und der Druck für dich wächst natürlich. Je nachdem, was du für ein Regulativ hast. Also hast du Menschen um dich herum, die diesen Druck noch erhöhen, oder hast du nur noch Ja-Sager um dich, oder hast du tatsächlich Leute, die sagen, André, hast mal kurz 10 Minuten, komm mal eben kurz mit. Ich weiß, eben haben da noch 8000 Leute gebrüllt. ATP. Aber ich wollte dich mal kurz was fragen.
So, aber das ist ja genau das Schöne bei mir. Es ist eigentlich eine ganz kleine Family-Sache. Und was glaube ich jetzt auch geholfen hat, ich habe mich ja plattenfirmenmäßig umgestellt. Ich bin jetzt bei Universal, was natürlich riesig dazu beigeholfen hat, das ganze Ding jetzt weltweit so zu synchronisieren. Aber mal abgesehen davon, dass bei der Plattenfirma natürlich viele Menschen daran arbeiten, auch an dem Erfolg jetzt mit, ist das der kleine innere Kreis, woraus alles entsteht, wirklich Miniatur. Das heißt, mein bester Freund, der Rudi, der mit dem ich schon mein gefühltes ganzes Leben lang unterwegs war, auf Tour, mit der auch dann irgendwann mal nicht nur einfach Begleiter war, sondern auch mit aufgelegt hat, vor mir aufgelegt hat, und wir dann irgendwann gemerkt haben, ey, ganz ehrlich, so Networking ist doch irgendwie dein Ding, und der dann ganz unmerklich als mein Manager wurde dann im Laufe der Zeit, aber trotzdem hauptsächlich erstmal mein bester Freund ist, und das auch die Nummer eins ist und nicht irgendwie mein Manager, und man hat sich befreundet, und dadurch ist es irgendwie so ein Familiending, und viel mehr steht da auch gar nicht dahinter. Das soll auch gar nicht so groß werden. Das ist für mich ganz wichtig, denn am Ende sitze ich auch nur hier, mach Musik, wir fliegen durch die Gegend, wenn es mal wieder geht, machen Auftritte, und das war's schon. Das ist ja alles gar nicht so kompliziert. Und die ganze Promotion-Sache und was es da nicht alles gibt, dafür gibt's Plattenfirmen, die dafür arbeiten, und das arbeitet man dann so ab, sage ich mal. Aber diesen Druck, den lasse ich gar nicht mehr aufbauen. Eine Zeit lang hatte ich das mal, dass ich vor 5-6 Jahren, dann ging es mir da auch gesundheitlich, psychisch auch schlechter, dass ich auch im Privatbereich irgendwie so einen Druck dann hatte und dann aber auch ein Management in den USA hatte, was dann auch irgendwie einen Druck aufgebaut hat. Und da habe ich ganz schnell draus gelernt, dass ich das alles nicht brauche, und habe mein Leben umgestellt irgendwie. Und ich musste es sogar für mich gesundheitlich umstellen, um halt diesen Druck gar nicht mehr zu haben. Und jetzt bin ich, so wie ich jetzt ist, extrem glücklich.
Auch das sind ja so Phasen, sagt es gerade mit Rudi. Ich habe übrigens letztens herrliche Videos, das war noch vor iPhone-Zeit, glaube ich, oder als das iPhone noch so ungefähr Videoqualität hatte, wie so eine Kodak-Kamera aus dem Supermarkt, habe ich von uns dreien Bilder, wo ich auf der Bühne, wo wir zusammen performt haben.
Ich hoffe, das passiert auch wieder.
In Lettland gewesen sein, in Riga, ja. Auf so einer riesengroßen Open-Air-Bühne in so einem Wald. Das
war wo wir gar nicht mit gerechnet haben, wo dann plötzlich 10.000 Leute standen. Ne? Ja. Und es ist, ja.
Genau, die schicke ich
unfassbar
dir gleich.
Schöne Zeiten. Also das hat so einen Spaß gemacht. Wenn ich daran denke, da wird mir warm ums Herz, dass sowas irgendwie so fehlt.
Aber was mich da zum Beispiel eben, und deswegen, da wollte ich ja gerade auch so ein bisschen darauf hinaus, und du hast es natürlich auch genau auf den Punkt gebracht, was Umfeld, was eben auch so das normale Leben angeht. Unser erster Auftritt sah so aus, dass wir unser erster gemeinsamer Auftritt, wenn ich das noch ganz kurz erzählen darf, es geht ja nicht um mich, war aber trotzdem so, dass wir mit einem Reisebus mit Family, mit deinen Eltern und Freunden mit einem Reisebus nach Polen fuhren. Und da war ATB in Konzert in so einer ausverkauften Zehntausender-Halle.
Meine Eltern waren mit dabei.
Ja, genau. Es gab Schnittchen unterwegs. Und es war herrlich. Ich bin an irgendeiner Autobahnraststätte in Porta Westfalica, glaube ich, zugestiegen. Da hat mein Vater mich hingebracht. Ja. Und stieg dann mit meiner Akustikgitarre in den Reisebus. Wir kannten uns noch gar nicht so gut. Das war 2005, das ist ja erst 16 Jahre her. Und so habe ich das Ganze kennengelernt.
Das ist es halt, dieses Family-Ding, Freunde-Ding. Ich mache das alles, weil es mir auch irgendwie Spaß macht. Und ich könnte mir nie vorstellen, dass das alles einfach nur ein Job ist und dass man jetzt so auch diese verzweifelte, man muss jetzt noch mehr Karriere. Ich bin ja gar kein Karrieremensch, auch wenn man das vielleicht anders denken könnte. Mhm. Aber das ist alles irgendwie passiert, aber wenn es nicht passieren würde, ist Karriere, das Wort finde ich schon insgesamt so schlimm. Ich freue mich darüber, wenn Sachen passieren, dass man was bewegt, dass meine Musik von Menschen gehört wird, aber dass es am Ende, was daraus wird, ist für mich nicht verpflichtend. Und das für mich ist der Weg einfach das Ziel, dass man Spaß hat, dass wir unterwegs waren. Wenn ich an unser ATB in Konzert-Dingen denke, das war natürlich auch extrem viel Stress, viel Vorbereitung und. Aber das an sich dann dieses Reisen, diese auf der Bühne stehen mit den ganzen Künstlern und das hat einfach dann, ja, das sind Momente, die man nie vergisst.
Ja, und vor allen Dingen, also ich habe mich schon immer ich habe die Sachen dann miterlebt und komme aus einer anderen Welt irgendwie. Hab dich da erlebt und das war halt, ne, der Beruf, die Party und auch der Fame spielt sich natürlich nachts ab. Der spielt sich am Wochenende ab.
Ja.
Und da kommt man irgendwie wieder, so stelle ich mir das eben auch. Und ja, du hattest, glaube ich, ich hatte letztens, war ganz lustig, ich hatte einen Gesprächspartner, der in einem anderen Bereich geschäftlich unterwegs ist, aber der sagte schon immer, boah, es gab Zeiten, da war mir es total wichtig, die einfach Senatorstatus zu haben. Und ich weiß, dass du auch eine ganze Zeit immer Senatorcard hattest, weil du einfach so viele Flugmeilen gesammelt hattest.
Ja,
so. Eben viel Übersee. Was ich aber sagen wollte ist, okay, du kommst wieder nach so einem Wochenende, es war laut, es war auch Party, bist natürlich schon so ein bisschen durch. So, und dann Struktur. Wie wichtig ist dir dann Struktur? Es ist Montag. DJ Sonntag, sagt man, glaube ich, dazu.
Den nenne ich tatsächlich auch noch so. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen Struktur gelernt die letzten 5 Jahre, muss ich sagen. Du weißt es, dass ich mal auch so ein bisschen durch eine schwere Zeit gegangen bin und in dieser Zeit auch gelernt habe, wie wichtig Struktur ist. Und weil ich gemerkt habe, ich hatte dann irgendwann auch mit so eine Zeit lang wirklich mit Angstzuständen zu tun und ganz merkwürdigerweise in Momenten, wo ich irgendwie nicht wusste oder in ich Freizeit hatte oder gar nicht wusste, was jetzt passiert irgendwie und ganz kompliziertes Thema, aber da habe ich, in dieser Zeit habe ich gelernt, wie wichtig Struktur für den Menschen ist und Struktur kann trotzdem auch sein, dass man sich mal langweilt oder dass man was für mich zum Beispiel wichtig war, ich hatte früher mein Studio zu Hause, ich habe ein richtig geiles im Keller ein geiles Studioräume gehabt und bin dann trotzdem, obwohl ich mich vom Studio her verkleinert habe oder verschlechtert, kann man eigentlich so sagen, in nach Bochum in die Innenstadt und habe mir da eine Räumlichkeit gesucht, damit ich einfach morgens das Zuhause verlassen kann und einen ganz normalen Arbeitsweg habe und dadurch schon alleine eine Struktur habe. Und
auch zu einer festen Zeit morgens? Hast du da wirklich so, ich will immer um 10 Uhr geht der Computer in meinem Studio außer Haus an?
Also ich habe keine feste Zeiten, aber irgendwie ist es schon so, dass ich meistens dann doch um dieselbe Zeit da bin und abends jetzt natürlich, weil ich auch den Kleinen noch ins Bett bringen möchte und auch noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen will, auch dann zu einer bestimmten Zeit auch wieder fahre. Eigentlich wirklich so Daily Business. Gerade jetzt im Lockdown fahre ich morgens ins Studio und bin abends wieder zu Hause. Also das mag ich eigentlich auch. Auch in der Zeit, wenn ich auflege oder wenn wieder, sag ich mal, das Touring ansteht, bin ich eigentlich in der normalen Zeit, versuche ich so ein normales Tagesleben zu führen, weil ich das einfach irgendwie mag und es gibt mir auch eine normale Struktur. Das Nachtleben ist ja eigentlich wirklich keine gute Struktur, ne? Das muss man einfach sagen. Man schläft unregelmäßig, dann ist man unterwegs und hat teilweise noch einen Jetlag dabei und das ist auch einfach ungesund. Und deswegen versuche ich dann durch die normale Zeit, die ich dann wieder zu Hause bin, ja, mein Körper in eine Regelmäßigkeit reinzubekommen.
Ich fand das immer ganz faszinierend. Ich habe dich das auch häufig gefragt. Vielleicht erinnerst du dich. Es gab so diese erste Zeit, als so die, ich sag's jetzt mal so ganz etwas klischeehaft, wo die DJs die neuen Popstars wurden. So, also ja, als dieses ja. David Guetta und auf einmal war das nicht nur so, dass man wusste, okay, die machen die Clubs voll und die Festivals, sondern das waren dann auch auf einmal auch die Nummer 1 Hits im Mainstream, im Radio, so ja, auf der ja, ganzen
ja.
Welt.
Ja.
Und als es damals so ein bisschen losging, gab's eben auch immer so diese Geschichten von den Privatjets, von den 6 Auftritten die Woche, von Gagen, die natürlich, ob das immer alles so stimmt, weiß man nicht, aber halt so von Zahlen, wo ich mich häufig gefragt habe, wow, wie verlockend ist das? Weil es halt einfach aus einer ganz anderen, weil du eben natürlich auch ein bisschen flexibler bist, du musst nicht immer mit einer ganzen Band in irgendeinen Flieger, sondern kannst ja, zur Not ja. auch mal, weil da noch so ein Auftritt zwischengekommen ist, mal eben schnell in so einen Flieger steigen und sagen, komm, das mache ich nochmal eben, schönes Venue oder Gage ist super, nehme ich nochmal so eben mit.
Ja.
Trotzdem, was treibt dich an, wenn das, oder hat dich das jemals so richtig fasziniert? Es glaub ich, gab, glaube ich, so einige Kolleginnen und Kollegen, die haben das, glaube ich, oder tun es vielleicht immer noch, ganz schön ausgereizt, so, ne?
Ja, also absolut.
Auf die Zeit, war das für dich mal so ein Thema, zu sagen, ich gebe jetzt Vollgas und danach mache ich weniger vielleicht?
Also ich glaube, es gibt ja auch so Leute, die sich dann teilweise Privatjets geleistet haben, wo ich mir denke, das war irgendwie dumm, weil die dann ihre ganze Gage damit verballert haben, obwohl einfach nur das weil es cool aussieht. Das ist ja totaler Quatsch.
Ja, das war noch vor Instagram. Das war
absolut.
Da hatte man ja noch nicht mal ein Instagram-Foto von.
Ne? Ja, ja. Das ist eigentlich ein Quatsch. Ne? Ja, ich habe mit den Fliegerei habe ich ja eine ganz andere Verbindung dazu. Deswegen, es ist ja ein Hobby von mir. Aber ich würde trotzdem nie auf die Idee kommen, irgendwie da mit. Ich finde das einfach Quatsch irgendwie und. Aber das ist wieder auch so eine Phil Collins Sache, nenne ich es jetzt einfach
mal. Ja, aber
mal.
Wie vergleichst du dich da? Ist das nicht auch so, dass man denkt so, ja, komm, könnte ich, also das ist so ungefähr so meine Range. Wie gesagt, ich kenne das eher so ein bisschen aus der Band, aus diesem Kontext. So, da spielen die halt die verschiedenen Festivals und kommen nächstes Jahr, wollen wir das Festival mal als Headliner spielen und so. Und das ist unser nächster Step. Also ich meine, auch in der Zeit vor Social Media, wo vielleicht Vergleiche irgendwo noch so ein bisschen anders statt, oder was vor Social Media nicht, aber wo das nicht so präsent war. Wir reden jetzt mal von MySpace oder beginnenden Facebook oder so. So, also wo jetzt nicht täglich, stündlich, sekündlich es darum ging zu schauen, so hier, ich habe auch noch ein Foto. War dieser Vergleich für dich jemals so ein richtiger Antrieb oder wo kam so dein Antrieb her?
Das wird absolut nicht. Also ich habe natürlich hätte man sich immer gefreut. Ich meine, in der Zeit, wo Guetta und das ist ja auch, was da abgegangen ist teilweise, ist ja gut, weit weg von gut und böse. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, als ich selbst auch eine Residency in Las Vegas hatte, habe da jahrelang gespielt und auch mit Sicherheit gute Gagen, aber es war immer trotzdem weit, weit weg von Gut und Böse, dass ich drüber nachgedacht hätte, mit Privatjet durch die Gegend zu fliegen. Und aber da gab es halt wirklich Abteilungen, die da so viel Geld verdient haben, dass es einfach schon irgendwie, kann man schon fast sagen, pervers wurde. Aber das ist ja für mich kein Antrieb gewesen. Wenn ich das als Antrieb nehmen würde, das um am Ende mehr Geld zu verdienen, irgendwie, dann glaube ich, auch da wieder würde der Erfolg immer weniger werden. Das ist auch das, was ich jungen Leuten, die Tipps von mir haben wollen, direkt auf den Weg gebe. Du kannst nicht planen, viel Geld zu verdienen. Du kannst nicht planen, berühmt zu werden oder irgendwas. Das funktioniert nicht. Und je mehr du das willst, je mehr du einfach nur berühmt werden willst für die Mädels, sage ich jetzt mal, oder um das Bankkonto zu füllen, desto weniger funktioniert das. Deswegen habe ich das ganz weit von mir weggeschoben. Und ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, finanziell, ich bin einfach super happy mit allem, was ist. Ich kann mich auch gar nicht beschweren. Aber ich möchte auch nicht mehr. Ich brauche keine Yacht, ich brauche kein Flugzeug, ich brauche kein... Das hilft mir alles nicht, um glücklich zu werden. Und das sage ich aus tiefstem Herzen. Herzen. Ich bin einfach glücklich, wie alles ist. Und wie schon gesagt, das ist auch kein, da wird es bestimmt noch Leute geben, die sagen, ja, du kannst dich ja auch nicht beschweren. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht beschweren können, aber trotzdem immer nach vorne schauen. Und immer, ne, also es gibt auch Menschen, die haben eine 40-Meter-Yacht und wollen eine 80-Meter-Yacht haben. Und wenn du die 80-Meter-Yacht hast, gibt es auch nochmal 220 Meter. Und das, ne, ja, das, ja, das finde ich einfach so irre und sinnlos und vor allen Dingen nicht glücklich machend. Da bin ich fest von überzeugt.
Aber ich meine, das höher, schneller, weiter ist natürlich schon, wir beiden gehen auf die 50 zu, so. Das ist natürlich.
Du hast recht.
Also, durfte ich das sagen?
Ja, klar.
Nee, jetzt hier, das war die Frage, die ich nicht stellen durfte. Nein, aber ich meine, ne, wir haben natürlich irgendwie gut reden. Oder was heißt gut reden? Es ist natürlich in der heutigen Zeit, wenn du heute vielleicht so die Generation derer, die so in 5 Jahren ins Berufsleben einsteigen werden, statistisch, was würdest du denn denen, die jetzt quasi sagen, okay, das ist Berufswunsch Influencer, Berufswunsch YouTuber, da könnte Auflegen ja auch noch eine Rolle mitspielen, aber ich sehe das eher so ganz. Was würdest du denen raten jetzt gerade?
Die Frage, ob ich wirklich der Mensch bin, der denen irgendwas raten kann, weil
wenn sie dich fragen würden.
Ja, so sehr ich versuche oft bestimmte Sachen zu verstehen, ob das Influencing ist und auch TikTok und da muss ich manchmal zugeben, dass ich an meine Grenzen komme. Dass ich sicherlich verstehe, warum das, wie das funktioniert und, aber mir ist das teilweise so fern, dass es Menschen gibt, denen irgendwie 10 Millionen Menschen folgen, weil sie irgendwie 2 Pappstücke irgendwie in Rekordzeit zusammen und machen immer dasselbe, also oder Speedpainting oder sich ihre Augenbrauen machen und es ist mit Sicherheit schön, dass es sowas gibt, aber für mich ist es ganz weit weg. Da muss ich einfach böserweise sagen, es interessiert mich gar nicht. Und deswegen würde ich da auch ungern Menschen Tipps geben. Irgendwie, ich finde es schön, wenn jeder so seine Dinge findet, aber ich glaube, den Tipp könnte ich geben, wenn du es einfach nur versuchst. Ich glaube, die Leute, die zum Beispiel ihre Augenbrauen machen und damit wirklich 50 Millionen Follower haben, die haben es einfach aus tiefster Überzeugung gemacht und das hat sich entwickelt. Aber die sind nicht hergekommen und haben jemand gefragt, boah, ich möchte jetzt gern Influencer werden, was kann ich machen, wie kann ich das machen? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich denke, der richtige Erfolg kommt auch da, wenn etwas gewachsen ist. Irgendwie, weil man es aus wirklicher tiefster Überzeugung gemacht hat und auch was gemacht hat, was jetzt nicht viele andere machen. Das ist wie im musikalischen Bereich auch. Ich glaube, den größten Erfolg kannst du haben, wenn du mal was machst, was ein anderer noch nicht gemacht hat, was natürlich auch immer schwerer wird. Und genauso ist es in dem Bereich auch. Aber es ist für mich ganz schwer, da in diese Welt zu verstehen und da überhaupt Tipps zu geben, weil ich einfach auch gerade TikTok es nicht verstehen kann, wie man den ganzen Tag sich einfach irgendwie Tanzvideos anschaut und das ist mir einfach ein bisschen zu stumpf. Keine Ahnung, liegt dann vielleicht doch am Alter oder so, oder wenn dann Dieter Bohlen jetzt auch da anfängt zu tanzen und das stumpf da versucht, auch Leute abzugreifen. Ich bin mir auch nicht unbedingt immer sicher, ob das dann was bringt, nur diese Leute mitzunehmen, weil TikTok gerade in ist.
Du hast jetzt einen Hit und zwar in der Jugendmusik. Also das ist jetzt nicht irgendwie Comeback des Jahres, Rock Meets Classic, ja, sondern du so im Jugendmainstream. Wie sind denn so deine Social Media Routinen, wenn du das sagen magst?
Ja, das ist ja, da kommen wir ja zu einem Punkt. Also Social Media habe ich ja wirklich schon lange vor Social Media gemacht. Ne? Du hast es richtig gesagt mit MySpace und vor MySpace gab es dann schon Foren. Ich habe ein Forum gepflegt, weil ich einfach den Kontakt zu meinen Fans sehr gerne mag und das mache ich auch noch weiterhin. Trotzdem finde ich auch heute noch, und da muss man halt immer die Balance echt gut finden, sich selbst treu zu bleiben. Also ich werde mit Sicherheit, wird man versuchen, auch die Plattenfirma versucht dann mir irgendwelche Themen mal bei TikTok aufzudrängen irgendwie. Aber die wissen von vornherein schon, die werden mich da nicht tanzen sehen oder irgendwas. Sondern wenn ich da mal was mache, dann mache ich das vielleicht wirklich nach der Idee, wie ich mir es auch früher vorstellen hätte können im Forum oder bei MySpace oder noch bei Facebook oder wie auch immer. Also so, dass ich das dass ich mir treu bleibe. Und das, da bin ich mir schon natürlich auch bewusst darüber, dass man den, dass ich meinen Kontakt zu meinen Hörern oder zu meinen Fans auch halten möchte. Aber das halt nicht jetzt um biegen und brechen da jetzt, wenn es, da sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt durch Tanzen, wie auch immer, oder durch irgendeinen Unsinn bei TikTok 5000 Leute mehr bekommen würde, würde ich sagen, dann scheiße ich auf die 5000 Leute und bleib mir lieber treu. Also so sehe ich
sagst
das.
Sagst du das der Plattenfirma so? Also ich meine, ich stelle mir
ich sag's vielleicht etwas vor, durch die Blume, aber ich bin mir natürlich schon darüber bewusst, dass das die neue Art ist, Kontakt zu halten. Aber ich bin mir auch sicher, dass man das auf seine eigene Weise auch machen kann. Und ich bin mir auch sehr sicher darüber, dass wenn man das einfach nur versucht und wenn man sich in etwas hineinverstellt und dass ich, wenn ich da tanzen würde, das würde man sehr schnell merken und das würde dann auch nichts bringen. Das würde mir auch keine größere Reichweite bringen. Also eine größere also Reichweite bringt mir sowas wie die neue Nummer, ne?
Ja.
Bitte?
Inhaltlich klar, so, das ist natürlich auf der Plattform, auf TikTok funktioniert das nochmal so. Aber jetzt auch so, was dein Zeitmanagement angeht, einfach zu sagen so, weil ich stelle es mir manchmal schon so ein bisschen schwierig vor, weil man jetzt denkt, okay, wir haben jetzt theoretisch jeder, der jetzt irgendwo sich als Marke, das fängt ja bei ganz klein und an und hört bei ganz groß auf. Also ich kann ja auch einfach sagen, ich habe eben gerade ein Café aufgebaut und das ist also meine Marke und ich muss das natürlich jetzt irgendwie promoten oder ich darf das promoten. Ja. Mir macht es sogar Spaß.
Ja.
Wenn ich mir und ich habe quasi ja hier auch meinen eigenen kleinen Fernsehsender, auf dem ich quasi eine Dauerwerbesendung schalten kann.
Ja.
Mache ich das jetzt die nächsten 20 Jahre oder was kommt dann und woraus ziehe ich oder ist das eben 24/7? Ist das immer wieder morgens um 9 aufstehen und sagen, alles klar, Stories, Feed, das muss gepflegt werden, so wie man früher sagte, ich muss noch mal einmal durch den Laden durchwischen.
Ja, die große Frage ist ja auch, gibt es in 2 bis 5 Jahren noch Stories und Feeds? Also wenn ich mal 2 Jahre zurückdenke oder 3, da gab es noch gar keine Stories. Ne? Da hat man mal Bilder gepostet, wie auch immer. Und dann haben sich Stories irgendwie plötzlich etabliert und aus Stories sind dann jetzt TikToks geworden. Und was mir einfach bei bestimmten Sachen fehlt, oder bei TikTok ist einfach, dass man so ein bisschen durch sein Leben oder dass man sein Leben auch mal ernst präsentiert oder das, was den Fan jetzt mal wirklich interessiert, den interessiert nicht, ob ich irgendwie rumtanze, sondern ich nehme die Leute schon gerne mit und zeige denen gewisse Teile aus meinem Leben. Aber das heißt nicht, dass man sich verstellen muss. Und das hoffe ich, dass es bei den zukünftigen oder wie auch immer, auch bei Plattformen, die entstehen werden oder die jetzt sind, dass man trotzdem einfach die Möglichkeit hat, sich nicht unbedingt verstellen zu müssen, damit man eine größere Reichweite bekommt, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, die Fans oder die Leute können einen weiter begleiten, aber man kann sich selbst bleiben. Und ich hoffe auf Plattformen, dass das mal wieder so ein bisschen mehr ausgearbeitet wird. Und denn das muss man ja zugeben, dass TikTok zum Beispiel, das muss man im Moment hervorheben, weil es natürlich der heiße Scheiß ist irgendwie im Moment. Vielleicht gibt es auch schon wieder was Neues, was wir gar nicht wissen.
Vermutlich.
Aber es ist natürlich, das ist keine Lebensbegleitung, sage ich mal. Oder dass man sieht, was jemand macht, sondern jeder verstellt sich da. Jeder versucht das coolste Video. Man darf nicht vergessen, dass 90% auch, dass es sehr viel um Sex geht, ne? Optik, auch bei TikTok und das ist einfach, mir fehlt so ein bisschen das, was man halt früher hatte, dass man so ein bisschen was mehr aus seinem Leben erzählt und nicht einfach nur schauspielt und ein Video cooler zusammengeschnitten als das andere. Und klar, ich hoffe, auf so eine Plattform, das wieder bedienen wird, ne?
Diejenigen, die das natürlich immer würden, natürlich sagen, ja, aber ich erzähle doch hier mein Leben. Ich glaube, du sprachst jetzt ein paar Mal davon, sich treu zu bleiben. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant und vielleicht darf ich da auch nochmal zu dem Ursprung dieses Podcasts ein ganz bisschen hinleiten. 3 Fragen von Elvis. Eine davon war eben, was machst du gerne, was kannst du gut? Und ich glaube, was mich an dir immer sehr fasziniert hat, ist, dass du hast es nicht raushängen lassen, aber du hast einen bestimmten Impuls und so ein Gefühl für deine Musik, wo du ganz genau weißt, das tut, ich rede jetzt einfach, das hättest du auch selber erzählen können, aber ich sag's jetzt einfach mal, weil ich das einfach so.
Ja, du kennst mich ja.
Weißt du, es tut dir selber gut. Es tut dir selber gut und du weißt, wie du dich damit selber in eine Emotion versetzen kannst. Und natürlich, weil du dein Following, früher nannte man sie Fans, kennst, weißt du einfach, was auch das dort bei diesen Menschen für Emotionen hervorruft. Also ich habe dich nicht als klassischen Pianisten kennengelernt, der den ganzen Tag nur Etüden und Präludien übt, sondern wirklich immer sehr intuitiv schaut, warte mal, eigentlich brauchst du nur so ein paar Handgriffe und so ein paar Werkzeuge und damit machst du das schon ganz schön lange.
Das hat auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass ich einfach das Glück habe, da bin ich echt froh drum, dass ich einen Geschmack habe, einen musikalischen Geschmack, den viele Leute mit mir teilen. Dieses Thema habe ich schon oft aufgegriffen, wenn ich in Interviews öfter mal gefragt wurde, was ist denn so dann das Geheimnis deines Erfolgs oder wie auch immer. Und da muss ich manchmal an DJs denken, die ich so im Laufe meiner Jahre gesehen habe oder Produzenten, die mir irgendwas vorgespielt haben oder dann ein Set gespielt haben, wo ich mir so gedacht habe, das ist jetzt echt, das ist auch nicht von oben herab, das ist ein Geschmacksding. Ich glaube, man kann einfach nur froh sein, wenn man einen Geschmack hat, wie viele andere Menschen auch. Wenn ich nämlich so einen ganz speziellen Geschmack habe und ich finde irgendwas geil, was aber, was nur ich geil finde und irgendwie ganz wenig andere Menschen, hat man auch ein größeres Problem damit, erfolgreiche Platten zu machen. Und deswegen ist es einfach ein ganz großer Vorteil, wenn man einfach einen Geschmack hat, wie viele andere Menschen auch. Weil ich mache tatsächlich die Musik so, wie sie mir gefällt. Also ich könnte niemals irgendwie, deswegen bin ich auch wahrscheinlich ein schlechter Auftragsproduzent, jetzt einfach zu sagen, jetzt mach mal hier das, schreib mal hier den Schlager für dieses Zielpublikum. Das könnte ich nicht, was mir einfach selbst nicht gefällt.
Ja, da sagst du was. Also man versucht sich ja natürlich sonst so ein bisschen immer so rein zu snaken in den Geschmack, obwohl man ihn selber gar nicht hat. Und Schlager, finde ich, ist ein total gutes Stichwort. Ich glaube zu sagen, ja, Schlager kann ich auch. Das hatte ich letztens schon mal mit Nicolas Müller, den ich für einen, ja, einfach einen genialen Texter halte, der das auch alles kann. Der versteht das alles und ist eben einfach unglaublich eloquent mit Worten. Und trotzdem sprachen wir darüber, dass es eben, du musst das auch leben. Das ist, glaube ich, beim Schlager so. Das ist in einer Phase, wo irgendwann EDM eben Mainstream-Pop wurde. Und jetzt fast noch so ein bisschen mehr zu sagen, okay, wo wird denn noch was verkauft? Das ist deutschsprachiger Hip-Hop, das ist elektronische Tanzmusik, wenn sie denn global geht, und es ist noch Schlager. So.
Ja,
eins von dem wird es schon sein. Und ich glaube, da macht man sich's eben zu einfach. Und da hast du wahrscheinlich einfach Jahre beziehungsweise du hast deinen Geschmack, der dem entspricht, und du musst es dir und deinen Fans da nichts vorspielen.
Nee, auf keinen Fall. Ja.
Wie viel Zeit würdest du oder wie viel möchtest du denn von dir preisgeben eigentlich? Oder kannst du dir auch vorstellen zu sagen, hab im Moment nichts zu sagen, ich bin jetzt mal raus?
Es gibt tatsächlich oft Momente, wo ich mir so denke, interessiert doch keinen. Es gibt auch oft Momente, wo ich mir auf Social Media Menschen anschaue und denke mir so, warum macht der das? Meint er, das interessiert einen? Und genauso denke ich, das ist auch gar nicht böse gemeint, das meine ich von mir selbst auch. Also ich muss nicht jede tägliche Situation von mir, ich muss nicht jedes Essen oder irgendwie jetzt bin ich gerade hier preisgeben. Es gibt aber bestimmte Momente, da habe ich manchmal so das Gefühl, ich glaube, das könnte meinen Hörer oder meinen Fan interessieren, was ich jetzt gerade mache oder jetzt bin ich gerade unterwegs. Aber es gibt auch echt Wochen, wo ich teilweise ein, zwei Wochen gar nichts poste, weil ich mir denke, das interessiert doch jetzt keinen. Jetzt laufe ich hier wieder durch den Park oder wir gehen spazieren. Klar, ist ein schöner Sonnenuntergang, aber wie auch immer. Aber das ist so, das ist ganz schwer für mich dann zu sagen, das interessiert jetzt jemanden. Und deswegen, du hast schon recht. Wo ist der Moment, wo ich mir sage, jetzt poste ich was, weil es jemand interessieren könnte? Ich denke, ich versuche halt immer in gewissen Zeitabständen den Leuten zu zeigen, guck mal, das passiert in meinem Leben gerade, aber das muss nicht täglich sein. Ich glaube, dann geht auch das Interesse bei den Leuten verloren, wenn man einfach so sein ganzes Leben aufblättert.
Das heißt, das zuckt bei dir auch nicht. Du hast jetzt nicht das Gefühl so, ey, ich muss jetzt doch was machen oder womöglich, naja, ich will jetzt nicht direkt von Suchtverhalten sprechen, aber es ist natürlich eine Abhängigkeit, die wir alle vielleicht nicht ganz von der Hand weisen können, dass man denkt so, man sieht was und hat vielleicht schon irgendwie das Posting im Hintergrund oder im
Hinterkopf. Ich hab das nicht ganz so. Und ich glaube, da hilft bei mir so ein bisschen den Erfolg, den ich halt über diese lange Zeit habe. Ich meine, das Projekt gibt's jetzt seit 24 Jahren fast. Und ich habe sehr viel mich rumgestritten mit Plattenfirmen, die gesagt haben, mach das, das ist gerade in, du musst dies machen. Und ich hatte immer eine sehr konträre Meinung dazu. Ich hatte das auch bei vielen Interviewanfragen und ob das früher mal dann die Bravo oder andere Sachen oder dann Radiointerviews. Und ich habe sehr viele Sachen abgesagt, weil ich immer gedacht habe, zu viel preisgeben bringt auch nichts, weil ich selbst festgestellt habe, dass man, ich meine, du kennst das auch, dass man so große Heroes hatte irgendwie und je mehr du von dem dann mitbekommen hast, desto uninteressanter wurde der da auch irgendwie. Ich finde, ein Star oder jemand, der aus der Musikwelt kommt, der muss auch so ein bisschen was Unerreichbares haben und ich glaube, das geht heutzutage total verloren in der Medienwelt oder auch in der Social-Media-Welt, dass jeder denkt, sein Innerstes, sein Äußeres, sein Leben komplett nach außen zu packen und merken dabei wahrscheinlich gar nicht, dass da auch so ein bisschen die Magie verloren geht. Weil man kennt es ja bei Künstlern teilweise, je weniger man weiß oder nur so ein Bröckchen hingeworfen bekommt manchmal, umso interessanter bleibt das. Und ich finde, das ist so eine ganz wichtige Sache. Und diese Balance habe ich über Jahre hinweg immer versucht aufrechtzuerhalten, zu sagen, komm, jetzt ist auch mal eine Zeit lang, bekommen die Leute halt nichts mit. Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich damit spiele, mit diesem Gedanken, sondern so ein natürliches Gefühl habe dafür, wie viel ich vielleicht von mir preisgebe, dass es nicht irgendwie langweilig wird. Ich hoffe, das hat funktioniert. Aber ich vermute einfach mal, wenn ich die Statistik anschaue, wie sich halt meine Social Media das Verhalten auf den Kanälen oder wie viele Follower ich habe, das ist ja auch wirklich bei mir sehr, sehr echt gewachsen. Also wenn ich mir anschaue, bei Instagram ist es ja gar nicht so viel, aber dafür sind es echte Menschen, die da sind. Und die Feedbacks sind halt auch echt. Und das war mir immer viel wichtiger und nicht die Masse. Und die Masse erreicht man natürlich klar, indem du jeden Tag postest. Aber heißt das am Ende, dass man wirklich interessanter ist? Ich glaube nicht.
Ich finde es sehr spannend, weil ich ja glaube, also dass das höher, schneller, weiter, also sprich jetzt wirklich Traffic generieren und machen und tun und dadurch Reichweite, das wird in bestimmten Bereichen immer funktionieren. Aber ich habe ja das Gefühl, dass es so ein bisschen durchaus sein kann, dass genau was du sagst, dass das Interessante eigentlich eher das ist, dass man immer ab und zu so kleine Hints hier und da bekommt und sagt, da geht wahrscheinlich gerade das und das ab und das eigentlich so. Also es könnte zumindest so eine Nebenströmung sein.
Die Menschen wollen Menschen wollen ja auch Fantasie entwickeln, ne? Ich meine, ich sehe das, ich vergleich das jetzt mal mit einem Kinderbuch. Wenn du dir mal ein Kinderbuch anschaust, das sind ja sehr einfache Zeichnungen, teilweise so auf minimiert, aber weil ein Kind schaut sich das an und baut sich seine Welt ringsrum. Da wird ganz wenig gezeigt, aber je weniger du zeigst, desto mehr Fantasie entwickelt ein Kind. Und ich glaube, das kann man auch übertragen auf seinen Social-Media-Account. Zeig doch nicht dein ganzes Leben, umso weniger Fantasie müssen die Leute entwickeln, sondern die sehen schon, was du morgens isst. Die sehen, dass du dann Sport gemacht hast. Dann sehen die, dass du in Schule gegangen bist. Dann spielst du denen sogar schon vor, was du machst. Also müssen sie sich da auch, ist auch keine Spannung mehr da. Und abends sehen sie auch noch, wie du die Zähne putzt und dann noch den Sonnenuntergang, der schön ist. Und dann schreibst du noch Gute Nacht, Leute. So, und dann müssen die ja gar keine Fantasie mehr entwickeln. Und dadurch entsteht auch weniger Interessantes im Kopf. Und so versuche ich dann halt, das so ein bisschen wie ein Kinderbuch zu sehen, einfach nur wenig zu zeigen, aber trotzdem die Fantasie der Leute aufrechtzuerhalten.
Oh, das gibt Hoffnung. Ich möchte trotzdem noch mal auf eine Sache, und ich meine, das ist ja das Ding, also du sagst natürlich nicht so viel preisgeben. Das Podcast-Format mag ich, weil es kein Massenformat, in meinem Fall jetzt kein Massenformat ist, aber die Form des Feedbacks, und ich möchte mir an dieser Stelle auch wirklich recht herzlich, ganz, ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Die Form des Feedbacks ist eine ganz andere, weil die Leute sich Zeit nehmen, über eine Stunde ein Gespräch anzuhören, ohne Video, ohne irgendwas drumherum.
Das ist ein Wahnsinn, da muss ich dir total recht geben, das ist ein Wahnsinn, weil die Aufmerksamkeit ist ja heute wirklich nur noch Sekunden minutenlang wird die berechnet. Und das sich zu trauen, einen Podcast zu machen und dass wirklich Menschen dranbleiben, das ist ja auch nochmal auch ein ganz bestimmter Schlag von Menschen, die auch wirklich viel tiefer in die Materie mal einsteigen wollen. Und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die das wollen, denen das auch zuwider ist, dass man nur noch in Sekunden Aufmerksamkeit spannet. Denn unser Leben ist doch viel zu lang, auch um jetzt immer nur Sekundenware sich anzuschauen. Und deswegen finde ich das super, dass es einfach auch Menschen gibt, die genau das auch wollen, sich mal länger mit etwas beschäftigen. Und es ist tatsächlich auch erst mein zweiter Podcast in dieser Richtung und du hast lange gekämpft, irgendwie, dass wir es endlich mal hinbekommen haben. Und jetzt habe ich richtig Spaß daran. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wollte
natürlich auch nicht, ich bin dran geblieben, weil hinterher nimmst du ganz viele andere Podcasts an. Das heißt, hinterher, naja, dann hat auch noch der Löchel gefragt. So, nee, ich war schon einer der Ersten.
Das ist ja bei uns eine persönliche Verbundenheit und das macht ja auch nur dann Spaß, wenn man sich irgendwie gefühlt gegenseitig kennt und vielleicht ist das auch falsch, lernt man sich auch über so einen Podcast kennen, aber ich hatte einfach mal wirklich Lust, mit dir zu reden und
es ist so schön, weil ich sagte ja vorhin schon, das war das Jahr auch der Rückblicke und dass wir jetzt hier uns so mal unterhalten, hat eben auch was damit zu tun, dass ich dich zum Teil durch unsere Zusammenarbeit, aber eben auch als Freund, wenn wir mal nicht so viel zusammengearbeitet haben, weil ich war ja nicht der einzige Sänger, mit dem du so gearbeitet hast über die Jahre. Ja. Und ich es dann aber auch eben beobachten konnte. Und mich hat, und wir haben halt eben, ja, ob es auf Auftritten, im Studio, an Hotelbars, wir haben halt gute Gespräche geführt. Und ich habe es immer sehr genossen, wenn ich zum Beispiel hier aus meiner vermeintlichen Medienprovinz Münster in die Medienprovinz Witten fahren konnte und hatte Songs im Gepäck auf dem USB-Stick und konnte sagen, ach, ich habe was geschrieben auf Playbacks von dir. Oder wir hatten an Playbacks gearbeitet und ich habe ein bisschen, habe mal ein bisschen Gesang aufgenommen.
Das muss ja jetzt mal gesagt werden. Viele wissen das ja gar nicht. Du bist ja für mich einer der wichtigsten Teile des Projekts ATB. Also du hast das vorhin so ganz, ganz grob mal gesagt, irgendwie, naja, du warst mal unterwegs mit, aber es hat ja viel damit zu tun, dass es oft Momente gab, wo ich einfach auch gar nicht mehr weitergekommen bin oder wir kennen das ja alle, Musiker, dass man irgendwie hängt und keine Inspiration mehr hat und du warst immer derjenige, ich habe dir ein Playback mal mitgegeben und dann hast du da was draufgeschrieben oder und dann ging das irgendwie weiter und ich denke nur an Move On, das ist eine Scheibe, die wir gemacht hatten, es gab keinen Auftritt bis heute, bei dem ich diese Nummer nicht gespielt habe. Und das ist einfach, du bist ein ganz wichtiger Teil davon. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in der Zukunft noch geile Sachen machen und auch wieder fürs Projekt oder auch mal für deins oder wie auch immer. Wir haben ja oft drüber geredet. Und ich finde aber, das müssen die Menschen mal wissen, ohne dich würden wir wahrscheinlich gar nicht heute über diese 9PM reden, über die neue Version, weil es das Projekt gar nicht so lange geben würde. Also du warst ein riesig, riesig, riesig wichtiger Teil davon. Du hast so viele Sachen geschrieben, die für ATB wichtig waren und das muss auch mal gesagt werden.
Oh Gott, dass das jetzt so Fishing for Compliment-mäßig ist.
Nee, ich danke dir sehr, André. Das hätte ich auch gesagt, wenn du es nicht. Das ist mir schon ganz wichtig.
Ich danke dir sehr. Auch, dass man sowas öffentlich in einem Podcast, in einem quasi internen Radio-Interview, das nur wir beide erstmal hier machen, dass man sowas sagen darf in der heutigen Zeit, freut mich total und spricht und gibt mir einfach genau dieses Bild von unserer Freundschaft. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Ich kann ganz viele von den Dingen nur zurückgeben, weil auch ich als Künstler immer Phasen hatte, wo ich dachte so, jetzt ist endgültig Feierabend, jetzt höre ich auf mit dem ganzen Wahnsinn. Und dann bin ich, wie gesagt, immer mal wieder nach Witten gefahren.
Ja, und ich werde auch derjenige sein, der dich immer wieder bremsen wird, wenn du mal sagst, ich habe keine Lust mehr auf Musik oder wie auch immer. Oder das ist mir zu wahnsinnig alles, weil du einfach so viel Talent hast, das darf man nicht einfach brach liegen lassen. Und sicherlich hat man mal Krisen und wie auch immer, aber dafür hat man Freunde oder dafür hat man Menschen, die einen vielleicht auch da wieder mal raushelfen, weil du hast mir in Zeiten durch die Inspiration wieder rausgeholfen aus irgendwelchen Löchern und das muss genau andersrum auch gehen und ich werde dich schon bremsen, wenn du sagst, ich schreibe jetzt nichts mehr.
Vielen Dank. Ach, unterzeugen.
Aber weißt du, unterzeugen, was? Ja.
Ist das herrlich. Vielen Dank, André. Ich habe trotzdem noch eine Sache und das fand ich noch so ganz interessant, weil Auch da haben sich unsere Egos immer mal wieder so getroffen. Was ist das für ein Gefühl? Und ich frage das deswegen, weil ich es vielleicht auch selber so ein bisschen kenne. Man macht so Sachen und ich habe es ja vorhin schon mal so gesagt, du kommst aus Polen wieder und da jubeln alle und in Deutschland muss man sagen, von außen betrachtet würde er sagen, ja, aber was ist denn das
Problem? Ach, der überhaupt noch was? Ja,
ja, das sagst du gut. Okay, das ist jetzt so das Extrem. Sagen wir so,
ja, das ist mir schon passiert, oft. Ja,
ja klar, also, logisch. Das kenne ich natürlich auch.
Ja.
Aber das auf dem Papier ist das trotzdem alles noch, wo man sagt, wow, ist doch tierisch, ist doch super. Würde sich doch jeder wünschen, wenn man jetzt bei so. Ist immer die Frage, wo man herkommt. Und es ist natürlich immer auch eine Frage, wie gesagt, in Kiew waren gestern noch 10.000 und jetzt klatscht im Supermarkt in Bochum keiner.
Ja,
so.
Ja.
Was hat das, weil du eben global unterwegs bist, was für uns deutschen Künstlerinnen und Künstler ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass es in mehreren Ländern funktioniert, so. Was hat das mit deinem Ego in so Phasen gemacht? Hat dich das auch mal also du wirkst natürlich jetzt, und ich weiß, dass du es auch bist, natürlich sehr gefestigt in deinen Dingen, aber hat dich das auch mal durchgeschüttelt so, egomäßig?
Ich glaube, Ego habe ich insofern gar nicht. Ich glaube, natürlich ist man manchmal traurig oder wünscht sich so aus Musikersicht, mein Gott, wenn ihr wüsstet, ne, also es gibt ja tatsächlich Leute, die mich dann, wenn mal Freunde, irgendwelche Freunde, man trifft sich dann und dann sagen die so, ach, du hast ja, früher hast du mal gemacht und jetzt machst du immer noch Musik, ne? Und wenn das kommt, natürlich ist es ganz kurz wie so ein kleiner Stich ins Herz, ne, ins Musikerherz. Auf der anderen Seite sage ich immer, und das steht dann für 99%, wie ich wirklich denke, habe ich für mich persönlich den geilsten Erfolg, den ich mir vorstellen kann. Weil ich kann mal in ein anderes Land fahren oder ich bin dann plötzlich in den USA, stehe auf der Bühne und fühle mich irgendwie wie Michael Jackson, mal ganz doof, und komme dann aber von der Bühne runter und mich kennt wieder keiner. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man so einen Erfolg hat wie ein Hollywood-Schauspieler oder wie ein, jetzt mal ganz doof, wie ein Stefan Raab in Deutschland, dass dich jeder kennt und du, egal wo du bist und dich jeder anschaut. Ich glaube, wenn man über so einen Erfolg spricht und das gerne möchte, wenn man als Jugendlicher sagt, boah, ich möchte gern so berühmt sein irgendwie, dann weiß man nicht, was das wirklich bedeutet. Und ich kann es sagen, weil ich wirklich beide Seiten kenne. Ich bin in Ländern, wo ich dann am Flughafen schon, wo die Leute schon ankommen und mich erkennen. Und dann werde ich halt wieder gefragt, machst du überhaupt noch Musik? Also ich kenne beide Welten. Und ich kann dann wirklich sagen, das Schönste ist doch, wenn man beides hat, weil man sich auch zurückziehen kann. Ich kann auch hier, wie schon gesagt, im Supermarkt einkaufen, ohne dass ich an jeder Ecke angequatscht werde oder das ist einfach eine schöne Sache. Und deswegen sage ich, gibt doch nichts Schöneres als einen Erfolg, den man sich dosiert abholen kann, wenn man es mal braucht. Ich brauche es gar nicht, aber ich freue mich natürlich aus Musikersicht, wenn die Leute da stehen und man noch einen Applaus bekommt. Aber auf der anderen Seite brauche ich es als Ego nicht. Ich kann mittlerweile wirklich drüber lachen innerlich, wenn das jemand sagt, und kann mir sagen, ich persönlich kenne meinen Erfolg und weiß, was passiert, und muss das nicht tagtäglich von jedem auf der Straße bestätigt bekommen. Also das meine ich ganz ehrlich.
Ja, aber da sagst du was. Also ich meine, ich habe ein Bild von uns auch zusammen vor Augen, und das ist echt was, das werde ich nicht vergessen, das werde ich auch in bestimmten Zeiten immer mal meinen Kindern wieder zeigen. Irgendwie, du hast großen Erfolg in den USA gehabt, vor allen Dingen eben auch in Städten wie Los Angeles so. Also wirklich für mich, weil es eben auch meine Musik ist, so ein bisschen, für mich das der absolute Inbegriff der Stadt, wo alles passiert. So, und dann haben wir ATB in Konzert auf dem Hollywood, auf dem Sunset Boulevard im Hollywood Palladium. So, und du gehst aus dem Backstage, guckst auf das Hollywood Sign, es ist Sunset Boulevard, der Weg alleine, die ganzen Straßenschilder, so alles, was ich aus allen Videos der letzten 20 Jahre meiner gesamten musikalischen Sozialisierung kenne. So, und dann stehen wir da auf einmal und das Ding ist ausverkauft und das sind halt 3.500 Leute. Am Abend vorher hat noch irgendwie One Republic da gespielt. Also irgendwie so die. Das hast du länger gemacht. Dann eben Los Angeles, was ja vom Mindset her schon sehr nach außen. Also ich zeige, was ich habe, weil sonst muss ich hier gar nicht erst irgendwie...
Absolut,
darf ich gar nicht mitspielen.
Ja.
Hat's für dich mal... Gab's mal Phasen, wo du dachtest, ey komm, jetzt kann ich das theoretisch machen, weil ich habe hier was zu erzählen, gerade auch was vorzuweisen. Ich siedel mal für eine Zeit in die USA über.
Ganz ehrlich, in der ganz Anfangszeit, wo wir angefangen haben zu touren, das war jetzt wirklich vor 18 bis 20 Jahren und ich meine ersten US-Touren gemacht hatte, habe ich so eine Zeit gehabt, da fand ich das ganz aufregend, die USA und da mit dem Tourbus durch die Gegend zu fahren, durch die Wüsten, durch die unfassbar, die haben ja wirklich unfassbare schöne Landschaften und es ist ja auch so, also du fotografierst ja auch sehr gerne, du weißt, ich fotografiere auch gerne, das ist ja egal, welches Foto du da machst, es sieht immer irgendwie geil aus, irgendwie ist das... Ist das was, ne? Amerika hat was ganz Eigenes. Aber je länger ich in dem Land war, desto mehr habe ich auch die Realität des Landes gespürt und mitbekommen. Und dass es halt nicht nur Landschaft ist und feiern und sondern auch die, ja, das reale USA. Und das hat mich irgendwann, sage ich mal, von Jahr zu Jahr länger, die ich da getourt bin, war ich dann auch immer etwas mehr froh, dass ich wieder zurück in Deutschland war und in meiner Heimat. Ist ganz schwer zu erklären. Und gerade L.A., du kennst es auch, yeah. Es ist eine sehr große Scheinwelt und gibt auch viele nette Menschen da, aber es ist aber auch, ich kann es schlecht erklären. Ich glaube, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Es ist sehr, sehr, sehr fremd für mich, mit den Menschen auf Dauer klarzukommen. Ne? Also es ist es ist halt schon eine eigene, sehr oberflächliche Welt. Wobei ich oberflächlich jetzt gar nicht menschlich meine. Ich habe eine Menge Freundschaften da geschlossen, die auch bis heute halten. Und der Deutsche sagt ja immer gerne oberflächlich, wenn da mal jemand sagt, hey, how are you? Irgendwie, obwohl er sich vielleicht gar nicht um dich wirklich, ne? Aber das ist einfach eine Begrüßung, was viele Deutsche gar nicht verstehen. Aber dieser Kampf, dieser gerade dieser Konkurrenzkampf im Musikbereich oder im Schauspielerbereich, was so in LA losgeht, gerade Los Angeles, ist halt eine sehr spezielle Welt. Und deswegen würde ich, wenn ich mich überhaupt jemals entschieden hätte, in die USA oder dann irgendwie einen kleinen Wohnsitz zu haben, dann niemals Los Angeles. Also ich würde mich dann da eher ein bisschen zurückziehen und mich wieder doch auf die Landschaft beziehen und auf das Zurückgezogene, was ich halt jetzt hier auch in Deutschland in Witten habe, mal ganz doof. Und das würde das dann mehr genießen. Aber in L.A. zu leben, weil da irgendwie so der Puls der Zeit ist oder der Musikwelt, das würde mir nie in den Sinn kommen.
Interessant, weil ich sehe uns beiden noch an diesem Venice Beach irgendwie, an dieser Skateboulder zusammenstehen und dachte auch so, okay, nee, also ich, dieser Jan aus Münster, das ist ja schön und wir haben da gestern echt in so einem großen Laden sogar zusammen noch auf der Bühne gestanden. Aber dieser Jan aus Münster, das geht doch gar nicht. Die fragen sich doch irgendwann, was macht der denn hier? Also ich kenne das,
Los Angeles ist
mir auch irgendwie, das ist mir sowas von...
Aber wo ist am Ende, da sind wir wieder bei diesem Wichtigsein. Wo ist der am Ende der Unterschied zwischen dem Jan aus Münster und dem John aus L.A.? Gibt es nicht. Der eine wohnt da, der andere wohnt da. Und das ist, was man am Ende draus macht, hat alles nichts mit Glücklichsein zu tun oder wie auch immer. Man kann genauso glücklich sein, wenn man das ab und zu mal sieht, L.A., dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das zu sehen. Wie viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, jemals in L.A. gewesen zu sein oder da hinzukommen.
Ja. Sogar da arbeiten zu können, ne? Also wir haben ja sogar Geld, also so. Das ist ein Riesenluxus, ja.
Ich sehe, für mich ist ein John aus L.A. nicht wichtiger oder was anderes oder als ein Dieter aus Berchtesgaden oder wie auch immer, ne? Ich sehe das so gar nicht, die Unterschiede.
Nee, absolut nicht, absolut. Das war eher so mein Gefühl, was ich da hatte.
Ich weiß, ich kann das genau nachvollziehen, aber ich denke dann immer noch ein bisschen tiefer in die Materie und denke mir immer so, naja, das ist ja ganz im Gegenteil, ein John aus L.A. ist ja viel einsamer, weil du bist da einer von Abermillionen Menschen in diesem menschengefüllten Straßen oder ich meine, wenn du mal einmal nach L.A. reinfliegst, nach LAX, dann fliegst stundenlang über unfassbar viele Häuser, dass man sich fragt, wie unwichtig ein Mensch da unten ist, denke ich mir immer. Dann ist es doch irgendwie schöner, ein Teil von Münster zu sein, denke ich mir.
Naja, ich glaube, wenn man eben, und heute heißt es ja Purpose, wenn wir einfach genau wissen, wo wir hingehören und was wir zu tun haben, wo so die Sinnhaftigkeit in den Dingen liegt, die wir tun, warum wir sie tun.
Ganz genau.
Und ich habe eben Freunde, die in Venice Beach wohnen und die dort auch Musik machen, sehr erfolgreich Musik machen. die aber eben auch surfen. So, und die sind halt morgens um 6 Uhr auf dem Ozean, stehen die auf ihrem Brett. Mhm. Und ich glaube, alles, was so vielleicht dich da, und das jetzt auch mal übertragen sind auf das Leben ganz allgemein, was dich da in Balance hält auf diesem Brett in dem Moment, das ist dann noch sehr, sehr schön bildlich. Du brauchst diese Dinge und du brauchst sie, die dir Sicherheit geben, die dir Balance geben. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, eben nicht verallgemeinern können. Ich würde gerne so abschließend, bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal, die Frage habe ich auch schon so einigen anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern gefragt, wie hat sich dein Gefühl zum einen vielleicht durchs Älterwerden, wenn ich das so sagen darf, und vielleicht auch durch die Geschehnisse der letzten anderthalb Jahre oder des letzten Jahres. Wie hat sich so deine Definition von Sicherheit und deine Definition von Erfolg und vielleicht auch so ein bisschen von Statussymbolen, hat es da eine Veränderung gegeben im letzten Jahr für dich?
Die Veränderung von Sicherheit und überhaupt von all diesen Sachen, die hat es bei mir nicht im letzten Jahr gegeben. Da hat sich noch mal ein bisschen mehr manifestiert, was einem vielleicht wichtig ist im Leben. Und dass man viele Sachen als viel zu wichtig, unwichtig genommen hat, die eigentlich wichtig sind, wie die Freiheit oder das Reisen und solche Sachen. Aber das Leben an sich hat sich für mich vor 5, 6 Jahren verändert, als es mir schlechter ging und ich wirklich an vielen Stellschrauben mein Leben verändert habe. Und deswegen, da konnte ich auch sehr viel draus lernen in den letzten anderthalb Jahren oder ein Jahr ist es ja jetzt, damit umgehen zu lernen. Und wie schon gesagt, die große Lebensveränderung war für mich nicht die Pandemie, sondern weitaus andere Stellschrauben, die ich weit vorher mal verändert hatte, was mir aber jetzt sicherlich sehr geholfen hat in dieser Zeit.
Und sind es, ich meine, du bist ein totaler Technikfreak, das hat mich bei dir auch immer fasziniert. Also wir hatten auch mal so Phasen, wo ich dann, wie gesagt, zum Musikmachen nach Witten kam. Ich kam dann eher immer mit so einem alten Auto an, was so bei mir so die Leidenschaft war, alte schwedische Autos. Du immer sagtest, ach du Schande, was kommt denn da schon wieder? für einen Blechhaufen an. Und dann ich darf das, glaube ich, so sagen, weil ich kenne kaum jemanden, der so wenig Wert auf die Außenwirkung wie du legst, aber halt einfach ein Technikfreak ist. Und dann haben wir mal so eine kleine Tour gemacht.
Kannst du es ruhig aussprechen? Also ich habe bei Sportwagen war mein Herz schlug schon eine lange Zeit viel höher, als es das tatsächlich jetzt tut. Also das verändert sich schon im Laufe der Zeit. Also es gab, als ich jung und richtig erfolgreich war, mal ganz doof gesagt, und da habe ich auch wirklich gut Kohle verdient, habe ich echt viel eine Zeit lang in so Sportwagen gesteckt und bereue das heute auch gar nicht. Aber ich muss sagen, im Laufe der Zeit hat sich das echt verändert, dass ich irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe immer noch einen Sportwagen und freue mich aber auch über meinen kleinen E-Smart, mit dem ich jeden Tag hier nach Bochum fahre und weiß das zu genießen. Also das muss ich wirklich sagen, dass man, je älter ich geworden bin, dass ich da die Verrücktheit verloren habe und das ich aber auch gar nicht mehr vermisse, muss ich sagen.
Nee, vor allen Dingen, du hast Sportwagen, aber du bist immer vernünftig gefahren. Du bist heile geblieben, hast keine Unfälle
absolut
gebaut.
Ja. André, das war für mich mal ganz wichtig.
Auf Holz, so soll es bleiben.
So soll es bleiben, genau.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben sogar, das mache ich gar nicht so oft. Ein paar davon, ich könnte jetzt noch so tun, als würde ich die noch abhaken wollen. Auch in diesem Fall freue ich mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Vielleicht eine zweite Podcast-Folge auf alles, was da noch kommt.
Ja, zusammen auf Musik jeden machen. Fall. Wir machen einen neuen Podcast, wenn alles wieder vorbei ist und wenn wir wieder unterwegs sind und wenn wir vielleicht beide wieder mal im Studio gesessen haben und quatschen dann, wie dann alles geworden ist danach. Machen wir gerne.
Ja, herrlich. Für mich bist du auf jeden Fall auch der Begleiter durch all die Jahre und die Facetten. Und die Tatsache, das jetzt auch beobachten zu können, wie 9 PM, was jetzt als Untertitel, glaube ich, noch Your Love heißt, richtig?
Ja, genau. Oder andersrum. Also wir haben Your Love 9 PM.
Okay, gut. Das müssen wir jetzt mal richtig stellen, richtig?
Ja,
Entschuldigung, dass ich wieder so schlecht informiert bin. Schlecht recherchiert, Herr Löchel. So, genau.
Dass es wird immer Lied 9 PM grade, bleiben am Ende.
Ja, genau. Dass dieses Lied jetzt gerade einfach nochmal um die Welt geht. Ich freue mich so, das beobachten zu dürfen. Und da ist, glaube ich, ja, gerade erstmal der Anfang geschafft. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich freue mich, dass es euch gut geht und wir uns in alter Frische bald wiedersehen.
Ich mich auch.
Herzlichen Dank.
Danke dir für das Gespräch.
Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit André Tanneberger. Und es ist echt schon verrückt so, wenn man sich so lange kennt und sich dann doch so lange nicht gesehen hat und dann hier so virtuell wieder trifft und sich irgendwie aber auch schon so seit vielen Jahren miteinander beschäftigt hat. Es fällt mir dann erst wieder auf, wenn auf einmal so ein Gespräch dann unter Zeugen in diesem Podcast passiert. Und eine große Freude. Ich erinnere mich gerne an seinen Satz, wenn dann früher oder in den letzten Jahren immer mal so Leute fragt, und machst du noch Musik? Machst du denn eigentlich noch was? Und das sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt gerade sich dann per WhatsApp oder wie auch immer melden und sagen, hey Mann, ich wollte mich die ganze Zeit schon bei dir gemeldet haben. Was geht denn ab, ey? Ich habe gerade gesehen und yeah. So ist das wohl im Leben. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Fragen, Kritik und Anregungen unter dreifragen@janlöchel.de und danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann ja noch die oder der ein oder andere mehr, die es interessieren könnte. Aber so oder so hören wir uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Drei Fragen von Elvis.